In der Tat ist es so, 2/3 der iranischen Bevölkerung ist unter 35 und ist damit nach der Revolution geboren. Und diese Jugendlichen haben die nicht diese Identifikation mit dieser Revolution, wie es ihre Eltern haben, die zum Teil diese Revolution mitgetragen haben oder unter ihren Folgen leiden mussten. Die haben einen ganz anderen Background, sind ganz anders sozialisiert worden als ihre Eltern, die das mitgetragen haben. Nichtsdestotrotz, das Regime unterlässt es ja nicht, sie in ihren, im System, Schulsystem, Universitätssystem und so weiter, Kindergarten auch, sie auch damit zu konfrontieren und ihnen das regelmäßig einzutrichtern. Im Grunde kommt das über Islamunterricht, über die alltägliche Propaganda an den Hauswänden, in der immer wieder propagiert wird, also mit den großen Bildern. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie es auch in der DDR war, mit diesen Slogans, die Revolution muss weitergeführt werden. Also im Grunde ist das Narrativ im Iran, die Revolution ist immer noch im Gange. Ja? Also wir kämpfen die ganze Zeit, um die Revolution zu vollenden. Und das ist im Grunde das, was die ganze Zeit überall propagiert wird, wird eben sehr auf eine anti-westliche und antisemitische, antizionistische, anti-Israel gerichtete Propaganda gefahren, die die islamische Revolution rechtfertigt, die den schiitischen Islam letztlich auch immer wieder propagiert als die Staatsräson schlechthin. Man kann sich dem nicht entziehen, dass sie sich mit der Revolution identifizieren müssen. Manche tun das. Kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Elternhaus an, wie sie da aufwachsen, inwieweit es eben eine Familie ist, aus der man kommt, in der man zum Beispiel zu den Gewinnern und den Profiteuren dieses Regimes zählt, indem man zum Beispiel, wenn der Vater beispielsweise ein Schahid war, ein Märtyrer und man dann bestimmte Alimente des Staates dadurch genießt, dann hat man vielleicht ein höheres Commitment zum Regime als jemand, der aus einem kritischen Elternhaus schon kommt. Auch da muss man sagen, klar, generell ist das die Herausforderung des Regimes, diese junge Generation, die zur Bevölkerungsmehrheit geworden ist, wirklich weiter bei der Stange zu halten. Und das wird immer schwieriger, je weniger es gelingt, die alle in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm im Iran. Gleichzeitig versucht man das natürlich durch bestimmte Mittel, das Commitment auf ihrer Seite zu stärken. Und wir sehen, dass es mehr oder weniger gut gelingt. Also viele Jugendliche sind in der Tat sehr kritisch zu diesem Regime, das muss man auch sagen.
Der Iran, das ist ein Staat voll von Repressionen. Repressionen, unter denen auch und natürlich sehr die Jugend in dem Land leidet. Junge Menschen, die wie Gleichaltrige in anderen Ländern, in denen die Jugendlichen privilegierter sind, Spaß haben wollen, feiern wollen und auch sich einfach mal frei fühlen wollen. Aber selbst elektronische Musik wie House und Techno, so wie wir sie hier gerade hören, das ist in der klerikalen Diktatur Iran verboten. Trotzdem gibt es dort, vor allem natürlich in der Hauptstadt Teheran, durchaus eine Techno-Szene. Die DJs legen im Untergrund auf. Es zieht sie mit ihren Partys in die Wüste. Nicht nur wegen dem Setting, vor allem um nicht von den Sittenbehörden entdeckt zu werden. Zwei dieser mutigen DJs, die diese Risiken auf sich nehmen aus Teheran, das sind Anoush und Arash. Die beiden sind als Blade & Beard bekannt und wollen tatsächlich ganz offiziell angemeldet ein Techno-Album herausgeben. Und ein Film begleitet sie bei diesem ambitionierten Vorhaben und zeigt dabei viel von der Lebensrealität von Jugendlichen im Iran. Es handelt sich dabei um den Dokumentarfilm Raving Iran und die Regisseurin Regina Meures, die wurde zu diesem Projekt durch einen Zeitungsartikel motiviert.
Ich habe damals in England, in ungefähr 5 oder 6 Jahren, habe ich einen Zweizeiler über Techno-Partys in der Wüste vom Iran gelesen und das war so der Startschuss. Und dann habe ich mich auf Facebook angemeldet und habe mit Facebook versucht, diese Szene im Iran zu infiltrieren und habe dann ganz viele junge Leute kontaktiert, bin nach Teheran geflogen und habe dann vor Ort recherchiert. Aber das war recht langwierig und schwierig, muss ich sagen.
Die Jugendszene und die Musikszene im Iran ist genauso vielfältig, wie sie im Grunde auch in unserem Kulturkreis ist, in westlichen Ländern ist. Haben alle verschiedenen Richtungen. Das ist natürlich alles immer mit Einschränkungen verbunden. Es läuft meistens alles in der Underground-Szene. Man versucht im Verborgenen Partys zu organisieren, Konzerte zu organisieren. Es gibt natürlich auch vereinzelt offizielle Bands, die offiziell auftreten dürfen, aber das ist immer alles sehr ausgewählt und sehr vereinzelt tatsächlich nur. Die Jugendkultur selber oder die Jugendlichen selber sind mindestens genauso divers und es hängt ganz viel davon ab, aus welcher Schicht sie kommen und über welchen Ort wir sprechen. Sprechen wir über Teheran oder sprechen wir über andere Städte im Land oder auch über die Landbevölkerung, Landjugendliche, dann ist es relativ, ist es sehr vielfältig. Die Jugendlichen sind nicht alle per se dieser westlichen Kultur zuzuordnen. Nicht alle gehen auf diese verborgenen Partys und verborgen stattfindenden Konzerte, sondern viele leben auch das Leben, was ihnen vom Regime und ihren Eltern und anderen, ihrem sozialen Umfeld quasi von ihnen erwartet wird und vorgegeben wird.
Die Iran-Expertin Dr. Janette Korsave blickt hier auf das gesamte Spektrum der iranischen Jugend. Der Film Raving Iran von Regina Meures konzentriert sich aber auf eine ganz bestimmte Gruppe von Jugendlichen und in deren Lebensrealität bekommen wir Einblicke.
Erstmal wird überhaupt die ganze Untergrundszene beschrieben und wie schwierig das ist, überhaupt Partys auf die Beine zu stellen. Also wir begleiten sie bei der Organisation einer von diesen Wüstenraves und dann geht's nach Teheran in den Untergrund. Sie versuchen Bewilligungen zu bekommen für ihr illegal produziertes Album, versuchen das an den Mann zu bringen und dann geht es aber auch auf der Metaebene eigentlich um den Wunsch, das Land zu verlassen. Und dann später werden sie auch tatsächlich eingeladen an den größten Rave, also an die größte Techno-Party der Welt in Zürich, die Street Parade. Und die Kamera ist immer dabei. Also sie versuchen natürlich trotz alledem die Freiheiten zu leben, die sie gerne leben möchten. Und das passiert auch. Aber natürlich die ganze Organisation von solchen Events ist sehr viel ausufernder als bei uns zum Beispiel. Also jetzt allein so ein Rave in der Wüste auf die Beine zu stellen, das war ein Monat Vollzeitjob. Also es müssen Schmiergelder verteilt werden, dass keiner was sagt. Es muss ein Bus organisiert werden, ein Busfahrer, der überhaupt dahin fahren will. Es müssen die ganzen Polizeikontrollen überwunden werden, Bewilligungen eingeholt, die dann zum Teil auch gefaked sind, Equipment besorgt werden, was sehr schwierig ist und so weiter.
Und wahrscheinlich führen genau diese extremen Repressionen zu einem viel größeren Bedürfnis nach Rausch und Exzess. Der Iran ist das Land mit dem fünftgrößten Crystal-Meth-Konsum weltweit. Und das ist nicht die einzige Droge, die unter der Bevölkerung und dann natürlich auch in der Jugend beliebt ist. Gerade auch in der Techno-Szene, in der sich Anoush und Arash, die Protagonisten von Raving Iran, bewegen.
Im Iran spielen Drogen eine sehr vielfältige Rolle. Es gibt zum einen die modernen Partydrogen, Crystal Meth, Ecstasy und so weiter, Amphetamine. Die werden tatsächlich auch häufig von den Jugendlichen konsumiert, die auch an diesen Partys teilnehmen. Das heißt also, die dieser gewissen eher westlich orientierten Schicht angehören. Also der Film Raving Iran spielt ja mehr in diesem Bereich, in dieser Schicht. Und letztlich ist das ein großes Problem, dass es auf diesen Partys konsumiert wird. Aber eigentlich ist das noch nicht das Hauptproblem, weil das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Opiate im Iran auch sehr verbreitet sind. Wir haben eine Tradition im Opiumrauchen im Iran. Das ist seit Jahrhunderten im Iran gebräuchlich gewesen. Es ist auch eingebunden in bestimmte Rituale. Wenn man sich gemeinsam trifft, dann ist das eben wie bei uns, dass ein Gläschen Wein getrunken wird, so ist das dort tradiert, dass man eben gemeinsam an einer Opiumpfeife raucht. Das hat sich aber sehr stark gewandelt in den letzten 10, 20 Jahren, ausgehend von der starken Opiumproduktion, stark angestiegenen Opiumproduktion in Afghanistan. Afghanistan ist seit den 90er Jahren der weltweit größte Opiatlieferant geworden, sie ist ja bekannt und Iran als direkter Nachbar mit einer sehr langen Grenze ist eines der wichtigsten Transitländer dieser Opiate aus Afghanistan stammend in den Westen, die in den Westen transportiert werden. Und das führt dazu, dass es im Iran sehr erschwinglich ist und dass sich auch im Iran der Opiumkonsum, aber auch der Heroinkonsum enorm angestiegen ist in den letzten Jahren und inzwischen auch noch weitere Produkte wie beispielsweise ein Produkt, das sich Crack nennt, das aber aus Heroin-Derivaten gewonnen wird und sehr stark konzentriertes Heroin beinhaltet, sehr stark verbreitet ist. Und das ist weitaus gefährlicher und weitaus dramatischer, die Auswirkungen dessen, und auch viel verbreiteter noch als die Crystal Meth und anderen Partydrogen, die so konsumiert werden im Iran. Und das wird auch von anderen Gruppen, ganz anderen Schichten konsumiert und wird im Iran auch stark problematisiert. Also es ist wirklich ein großes Thema, das überall in der öffentlichen Diskussion stattfindet und das der Iran sehr offensiv angeht und auch in den letzten Jahren eine sehr stark progressiv orientierte Drogenpolitik installiert hat. Also beispielsweise bieten sie inzwischen auch Methadon-Programme an und es gibt so spezielle Spritzenverteilungen und so weiter. Das sind also Punkte, die im Grunde eigentlich für so einen islamischen Staat undenkbar sind, aber von der iranischen Regierung doch recht pragmatisch umgesetzt werden, ohne sich groß mit der Ideologie, dass man eigentlich Drogenkonsum unterbinden muss und das ist ja eigentlich auch im Drogengesetz so angelegt, dass es verboten ist, Drogenkonsum einerseits zu fördern und auch damit zu unterstützen, indem man ja zum Beispiel Spritzen verteilt. Trotz dessen ist es im Iran eigentlich immer relativ unproblematisch umgesetzt worden. Also man hat da eben stark eingelenkt, weil das Land damit unter den Folgen und auch den Randerscheinungen wie Prostitution, Kriminalität, HIV-Ausbreitung, Hepatitis-Ausbreitung und so weiter sehr stark leidet.
Anderen Problemen wendet sich die iranische Regierung weniger zu, zum Beispiel den der weiblichen Bevölkerung. Frauen werden im Iran stark gesetzlich unterdrückt und Rechte werden ihnen genommen. In der Techno-Szene sind Frauen trotzdem präsent und anwesend. Wenn die DJs Anoush und Arash, die Protagonisten der Doku Raving Iran, als Blatant Beard auflegen, sind auch mal Frauenstimmen zu hören in der Musik. Das ist ein No-Go im Iran. Und weil solche Normen so abstrus und schlichtweg ungerecht scheinen, haben junge Iranerinnen oft ein Bedürfnis nach Emanzipation.
Diese sehr auf diese Normen abhebende Kultur, dass man eben jeglichen Kontakt, vorehelichen Kontakt zwischen den Geschlechtern verbietet, führt dazu, dass es eine eher übersexualisierte Jugendkultur im Iran gibt, also nicht generell wiederum, aber in gewissen Schichten, in gewissen Kreisen, gerade in diesen Kreisen, in denen diese verborgenen Partys stattfinden, da gibt es eben doch sehr aufreizende Kleidung, die dann da getragen wird. Es gibt einen sehr lockeren Umgang mit Sexualität und das alles führt dazu, dass sich eigentlich so ein bisschen diese sehr übermoralisierte Norm in ihr Gegenteil verkehrt, was den Umgang zwischen den Geschlechtern anbelangt und wo Frauen und auch Jungen oder Männer, junge Männer letztlich da auch ihre Freiheiten versuchen, sich heimlich zu erobern. Also es ist die eine Facette, wie sie sich versuchen, ihre Freiheiten zu erobern. Auf der anderen Seite haben wir, dass sie sich eben genauso in Kunst und Musik und anderen kulturellen Ausdrucksformen dann eben auch viel engagieren. Und Künstlerinnen, es gibt sehr viele Frauen, die sich eben gerade in diesem Kulturbereich stark ihre Freiheiten erschaffen. Und wir haben im Iran einen großen Trend unter den jungen Frauen und das ist schichtübergreifend zu Bildung. Also der Iran hat in der islamischen Welt die höchste Frauenquote an den Universitäten. Die Frauenquote hat die der Männer, der studierenden Männer überrollt. Also es gibt mehr Frauen als Männer an den Universitäten, die studieren. Und das ist im Grunde in der islamischen Welt einmalig in allen 57 muslimischen Staaten. Man versucht sich da über Bildung neue Freiheiten zu erkaufen und viele Mädchen verweigern sich inzwischen auch der Ehe. Das muss man auch ganz klar sagen und das wiederum ist eine der Folgen dieser familienrechtlich schwierigen Stellung für die Frauen, dass sie sich eben aus ihrer gewonnenen Emanzipation nicht in eine so schwierige Ehebeziehung begeben wollen, in denen ihre Freiheiten dann wieder eingeschränkt werden.
Ein klarer emanzipatorischer Anspruch wird hier also von manchen auch an die Techno-Szene erhoben und dem Drang nach freier Entfaltung wird dort ein kleiner Platz geboten. Dennoch würden weder die Regisseurin des Films Raving Iran noch die Iran-Expertin Dr. Janet Korsave das Ausrichten von illegalen Raves grundsätzlich als eine politische Aktion bezeichnen.
Ich würde sagen, die Partys sind natürlich nicht politisch motiviert. Also sind keine Demonstrationen gegen den Staat, aber sie sind natürlich in diesem Kontext, sind solche Dinge natürlich immer politisch. Und ich habe es einfach als sehr wichtig empfunden, so einer, sagen wir, Generation, die keine Stimme und kein Gesicht hat, ihr einfach Öffentlichkeit zu bieten und damit natürlich auch das Bild des, sagen wir, Terrorstaates ein wenig zu schwächen und den Iran an sich zu entmystifizieren.
Es geht natürlich schon vor allem auch darum, sich auszuleben und sich Freiheiten zu erarbeiten, die überall auf der Welt in der Jugend angelegt ist. Also ich denke, dieser Freiheitsdrang und dieses etwas Rebellische, das ist etwas, was wir universell in der Welt beobachten können. Das haben wir ja letztlich auch sogar in unserer westlichen Welt, in der so alles so erlaubt ist. Im Iran ist das eben nicht und da hat man noch viel mehr, gegen das man rebellieren kann. Und das ist im Grunde ja auch dann für die Jugend, also man kann es ihnen nicht verdenken, dass sie das tun, ne? Weil das ist ja auch etwas, was Jugendliche per se mitbringen. Sie haben eben diesen Drang, gesellschaftliche Missstände auch zu entdecken, aufzuspüren und dagegen vorzugehen. Jugend ist überall auf der Welt der Motor der Transformation und so im Iran eben auch. Aber das rein politisch zu sehen, sicher gibt es da einige, die das auch ganz politisch bewusst klar benennen könnten. Für mich ist das vor allem eine Frage des, ja, des Spaßhabens wollen. Dass viele Jugendliche auch im Grunde vielleicht ein übersteigertes Rausch- und Exzessbedürfnis haben, weil sie sich so einer perspektivlosen Zukunft gegenübersehen und häufig ihnen auch egal ist, was morgen ist und sich dann manchmal auch in sehr autoaggressives Verhalten hinein befördern. Das fängt damit an, wie sie Motorrad fahren zum Teil. Also vielleicht trifft es das ein bisschen mit Eskapismus, ja. Zum Teil ist das auch. Es ist auch Rebellion, aber es ist eben auch zum Teil Eskapismus, zum Teil auch Autoaggression und zum Teil auch so eine Scheißegal-Haltung.
So ein illegaler Rave in der Wüste, das ist natürlich ein Nervenkitzel. Aber es ist auch ein Risiko und es ist auch eine reelle Gefahr, wenn man erwischt wird. Entsprechend schwer war es auch für Regina Meures, an Aufnahmen für ihren Film Raving Iran zu gelangen.
Ja, das war natürlich nicht einfach. Ich habe natürlich ohne Drehgenehmigung gedreht, also illegal. Und dementsprechend musste ich natürlich auch mein Equipment reduzieren. Also ich bin als Touristin eingereist. Ich habe auf einer kleinen Touristenkamera gedreht und auf einem Smartphone. Also viele Szenen im Film sind auch versteckte Kamera. Das sieht man auch ganz klar. Ich habe im Bazar, habe ich so ein Hemd schneidern lassen, wo ich das Smartphone drin versteckt habe. Und dann die Festplatten, also das Filmmaterial, habe ich mit anderen, also mit iranischen Studenten aus dem Land geschmuggelt. Und, ja, und der Film, also das muss ich dazu sagen, der Film ist jetzt eigentlich auch nur in der Form möglich. Also er ist sehr offen, man sieht die beiden DJs, man sieht genau, was sie machen, weil sie mittlerweile in Europa leben. Das heißt also, wenn sie jetzt noch im Iran leben würden, dann wäre der Film ganz anders geworden.
Das DJ-Duo Blade and Beard, das aus Anoush und Arash besteht, ist somit einen Weg gegangen, von denen wohl viele IranerInnen träumen. Sie sind der klerikalen Diktatur entkommen. Ein gutes Ende, das Raving Iran hier für seine beiden Protagonisten verspricht, an einem Punkt, an dem sich Wege und Geister von iranischen Jugendlichen wohl scheiden. Denn nicht alle können das Land verlassen. Und manche wollen das auch gar nicht.
Es gibt tatsächlich einen großen Wunsch unter den Jugendlichen, das Land zu verlassen. Das ist unbestreitbar so. Und das hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren schon gezeigt, dass wir einen großen Brain Drain aus Iran haben. Also viele versuchen, das Land zu verlassen, gerade wenn sie in höheren Bildungsschichten sind, damit ein höheres Reflexionsniveau haben, manchmal auch ein höheres kritisches Bewusstsein, den Staat stärker hinterfragen, diese diktatorischen Elemente stärker hinterfragen und auch ein höheres Freiheitsstreben dann häufig haben. Da gibt es durchaus große Fluchtbewegungen. Also wenn Iraner die Chance haben oder wenn jemand aus dieser Gruppe die Chance hat, im Ausland zu bleiben, dann wird das häufig auch gemacht. Das andere ist aber auch, es gibt auch durchaus viele Jugendliche, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, im Land zu bleiben und sagen, nein, wenn wir alle fliehen, dann können wir nie was ändern. Und die im Grunde eben auch jetzt sagen, gerade jetzt unter Rouhani bleiben wir im Land und wir versuchen hier was zu verändern und das als ganz bewusste Entscheidung auch treffen, die vielleicht auch die Möglichkeit hätten, das Land zu verlassen, weil sie gute Sprachkenntnisse haben in Deutsch, Englisch oder was auch immer, die gut gebildet sind und durchaus Möglichkeiten hätten, in anderen Ländern Fuß zu fassen, die es aber nicht tun, weil sie eben ganz klar sich ihrem Land verpflichtet fühlen und sich dafür einsetzen, dass sich dort etwas ändert und dass das Land sich allmählich sanft reformiert. Also das ist im Grunde der Wunsch, der vorherrscht. Man will keine neue Revolution mehr. Man hat genügend Revolutionen gehabt im 20. Jahrhundert. Man möchte es im Grunde eher in sanften Schritten eine Transformation der Gesellschaft erreichen. Im Grunde ist es ja im Moment auch, dass sich eine leichte Öffnung abzeichnet oder schon vollzogen hat und dass man weiter versucht, diesen Weg etwas stärker zu forcieren gegen alle Missstände und Versuche der konservativen Kreise, diese leichten Öffnungen wieder zurückzunehmen.